einmal im Monat der Morning Call mit einem Gast. Freue mich sehr, heute Herr Götschmann begrüßen zu dürfen. Ja, möchten Sie sich vielleicht durch die Firma kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Gründer und CEO von Arcudos, einer unabhängigen Anlageberaterin in Zug. Und im Kern biete ich ein Produkt an, das heißt Arcudos Swiss Equity 130-30 Alpha Fund. Ja.
Was hat Sie damals, Sie waren davor bei einer großen Schweizer Bank, was hat Sie bewogen, sich selbstständig zu machen und einen Fonds zu gründen?
Ja, ich denke, als Anleger hat man eigentlich wie drei Möglichkeiten, in Schweizer Aktien zu investieren. Also man investiert direkt selber, man entscheidet sich für ein passives Produkt, Indexlösung, ETF oder eben einen aktiv verwalteten Fonds, wie ich ihn verwalte. Jetzt selber, ja, im Zeitalter von ChatGPT ist jeder so ein bisschen Experte, aber wenn ich ein Herzproblem habe, gehe ich auch zum Kardiologen. Ich denke, auch hier ist Fachwissen gefragt und Erfahrung. Und man kann sich für Indexlösung entscheiden, günstig. Aber wenn man den Schweizer Aktienmarkt anschaut, hat der Index sehr viele Klumpenrisiken. Also Nestlé, Roche, Novartis machen über 50% des Index aus. Entsprechend bildete der Index auch die Small-Mid-Cap-Landschaft ungenügend ab. Also die sind dann sehr kleine Gewichte im Index. Suboptimal, man kauft mit einem Index auch den Schrott ein. Oder ich sage immer, wenn ich ein Fondue machen will, dann muss ich nicht alle Käsesorten kaufen. Dann entscheide ich mich für eine und wähle gezielt etwas aus. Und so sehe ich es auch beim Anlegen. Und entsprechend bleiben dann die aktiv verwalteten Fonds als Lösung für den Anleger. Nur hier sieht man schon auch, also letztes Jahr haben nur 10% der Schweizer Aktienfonds ihre Benchmark geschlagen. Ich denke, das ist nicht nur fehlendes oder Stockpicking, sondern auch ein strukturelles Problem, dass die Fondslandschaft so strukturiert ist, dass die Fonds zu groß geworden sind. Also man sieht, große Flagship-Fonds der Großbanken sind mehrere Milliarden groß und das heißt eigentlich, sie werden träger, nicht flexibel, eigentlich nicht handlungsfähig mehr. Man kann Small Mid-Caps gar nicht mehr groß investieren. Also bei einer Milliarde, wenn man 5% des Fonds investiert, dann sind es 50 Millionen, oder? Dann muss man schon Übernahmemeldungen machen bei gewissen Titeln. Und das hemmt dann auch die Performance. Und ein zweiter Nachteil strukturell ist, dass man nicht auf fallende Kurse setzen kann. Und wenn man den Aktienmarkt die letzten 10 Jahre anschaut, haben rund ein Drittel der Firmen sich halbiert im Wert. Und das ist ein sehr großes Potenzial, das ungenutzt bleibt auf der Investmentseite. Also ein Long-Only-Fonds kann maximal den Titel nicht haben, ist dann aber sehr wenig untergewichtig im Vergleich zur Benchmark. Und hier sehe ich eben den Vorteil, diese Strategie 130-30 ist kein Hedgefonds, also sie geht einfach 30% des investierten Geldes, setzt sie auf fallende Kurse, also verkauft Titel leer und mit dem Geld aus dem Verkauf erhöht sie die Position auf der Conviction-Seite, Long-Seite.
Und wie sieht es praktisch aus bei den Investmententscheidungen von Ihnen? Also wie gehen Sie da vor? Welche Titel Sie dann übergewichten und welche Sie untergewichten oder sogar verkaufen?
Im Kern ist eigentlich der Fokus auf die langfristige Cash-Generierung einer Firma. Wie ist sie fähig, den sogenannten Free Cashflow über den Zyklus zu generieren? Und diese Zahl setzen wir dann ins Verhältnis zur Bewertung, die wir am Markt beobachten. Also da entsteht eine Cash-Rendite, die wir modellieren. Im Schnitt investieren wir nicht unter 4, 4,5% Cash-Rendite. Das ist so ein bisschen ein Selektionskriterium und ist ein fundamentaler Ansatz. Wir treffen Firmen, also bis zu 100 Firmentreffen pro Jahr haben wir es gerade diese Woche finden Konferenzen statt, wo ich jetzt selber 30 One-on-Ones mit Unternehmenslenken führe. Und das also research-basiertes Bottom-up-Investieren.
Wenn Sie auf die, also Investmententscheidung haben wir gehabt, wenn wir vielleicht noch aufs Risiko schauen wollen, was ist das größte Risiko von so einer Entscheidung? dass sie gerade in die Firmen dann in die falschen investieren oder auch wenn man das vielleicht überträgt auf einen Privatanleger, sie haben auch einen psychologischen Hintergrund, was ist so das größte oder der größte Fehler, was auch Privatanleger immer machen bei ihren Entscheidungen?
Ja, grundsätzlich, also Privatanleger, das Bewertungsrisiko wird sicher unterschätzt. Also ich denke, es ist auch ein bisschen Zeitgeist, dass das Narrativ thematisches Investieren immer einen größeren Raum einnimmt und sieht es mit künstlicher Intelligenz. Also Titel, die AI nur in den Präsentationen erwähnten, haben 10% besser performt als die, die es nicht taten, unabhängig von der Bewertung. Und das ist dann eben gefährlich, weil man denkt einfach, ja, ich investiere, das Thema ist gut, es läuft und vernachlässigt eigentlich den Preis, was das Investment kostet. Nicht jede Firma ist gleich gut positioniert oder gleich gut gemanagt. Und ich denke, das ist ein Risiko, das gerade Privatanleger unterschätzen. Aber insgesamt gibt es natürlich Behavioral Finance, sogenannte Verhaltensmuster, die auch die professionellen Anleger betreffen, Herdenverhalten. Insbesondere eben auf der Short-Seite ist es, dann muss man ja eben vom Charakter her vielleicht ein bisschen autistisch veranlagt sein, dass man eben aktiv gegen den Strom schwimmen kann. Und das ist nicht immer einfach.
Ich habe ein paar Fragen an Sie. Frage Nummer eins, ich habe ein bisschen in den Archiven nachgeschaut, Ihren Interviews und Statements. Und im Jahre 2021 haben Sie drei Titel haben Sie rausgepickt. Sie waren sehr positiv auf Sika und auf Bache und waren relativ negativ auf Belimo, oder? Belimo ist eine richtige Kursrakete geworden in den letzten 5 Jahren. Sika hat eher nach unten tendiert. Wie gehen Sie in der Retrospektive mit diesen Empfehlungen um, die Sie dazu mal gemacht haben?
Ja, ich passe mich natürlich an. Also je nachdem, entweder die Bewertung stimmt nicht oder die Erwartungen und das Management haben sich nicht als solche ausgezeichnet. Dann passt man sich an und gesteht die Fehler ein und insbesondere im jetzigen Umfeld oder kann auch politisch von Trump, was auch immer geschieht, kann die Meinung, die ich heute abgebe, morgen obsolet sein. Also, aber im Grunde genommen ist eigentlich, gibt es einen Investment Case und wenn der nicht groß abweicht, dann behält man die Position, fährt sie vielleicht noch hoch. Oder dann der zweite Grund ist die Bewertung, oder hat sie ein Niveau erreicht, wo man die Meinung ändert, also nach unten oder nach oben, und dann passt man das an.
Zweite Anschlussfrage, Sie haben eine absolut sensationelle Performance gehabt die letzten 3 Jahre, fast 20% Outperformance über 3 Jahre gegenüber dem Index, sind absolute Superstar auf dem Schweizer Fondsmarkt. Wie geht das mit der Kundenprospektion? Sie sind ja ganz neu auf dem Markt, sind seit 3-4 Jahren unterwegs in Ihrer neuen Firma. Können Sie da relativ einfach an neue Kunden gelangen? A, sind das mehr institutionelle Kunden oder mehr Privatkunden? Und B, habe ich gesehen, dass Sie auch eine BVV2-Lösung haben. Wie geht das dort? Haben Sie da schon Zugang bekommen zu diesen großen Pensionskassen mit Ihrem absolut verrückten Produkt?
Ja, am Anfang ist es jeweils so, dass man eigentlich mit bestehenden Kunden, die auch bei der Grossbank hatte, die das mittragen, Family, Friends und unabhängige Vermögensverwalter, die das Produkt kennen, die auch unabhängig entscheiden können von Anlageprozessen, die von Fonds-Research-Häusern gemacht werden. Und ab einer gewissen Größe kommt man dann auf Listen. Das typischerweise ab 50 Millionen schauen sich dann die Banken an, Pensionskassen. Ich habe eine Pensionskasse, ich habe auch Stiftungen, die investiert sind, aber die haben es im ersten Schritt als Mandat gegeben, als die Strategie repliziert, weil sie typischerweise nicht mehr als 10-20% eines Fonds halten können, dann ist der Fonds zu klein und dann zu irrelevant. Das sind einfach so die normalen Business Development Schritte. Aber ich muss sagen, es ging jetzt eigentlich schön geradlinig hoch, weil die Performance hilft natürlich. Der Markt ist prozyklisch, also wenn es läuft, dann kommen alle. Mhm. Wenn der Markt aber unten ist, dann will niemand was machen. Ist leider so, das kann ich auch nicht ändern. Und ich bin auch selektiv mit den Investoren, weil ich finde, der Fonds muss... Also die Kunden müssen die Strategie verstehen und mittragen, weil es zerstört auch Performance, wenn man Kunden hat, die einfach rein und raus gehen. Also ich habe auch schon Investoren abgelehnt, wo ich wusste, dass der Investmententscheid dort hängt von der Asset Allocation ab, und die ändert dann alle 3 Monate, wo irgendein Bankvertreter sagt, Untergewicht in Schweizer Aktien, da gehen 50 Millionen raus. Mhm. Dann hat man ein Problem, oder? Also da muss man deshalb, also nicht um jeden Preis, ist sicher wichtig und ist ja auch ein bisschen ein Problem in der Schweizer Fondslandschaft, in Pensionskassenwelt, dass man nur auf die Kosten fokussiert. Und irgendwann ist es auch nicht interessant, das dann aktiv zu verwalten. Also,
aber dazu ganz so zur Strategie. Sie haben geschrieben in den Prospekten, Sie haben 35 Aktien long sind Sie und 10 sind Sie short, mhm, oder? Warum diese Zahl? Und meine Anschlussfrage, können Sie dieses super Konzept auch auf andere Märkte ausweiten? Ich denke jetzt Europa oder Amerika. Oder ist es nur fokussiert, dass Sie diese Superzahlen nur in der Schweiz generieren können?
Also die 35-10, das ist ein bisschen diese 130-30-Strategie angelehnt. Auf der Short-Seite sind es typischerweise weniger Titel. Im Verhältnis natürlich dann mehr jetzt zu den 30 prozentual, weil die Liquidität da eine Überlegung ist. Das hat sich einfach vom Verhältnis ergeben. Die Strategie eignet sich eigentlich besonders gut bei ineffizienten Indizes. Also gerade eben die Schweiz, wo Nestlé, Roche, Novartis eigentlich so ein starkes Gewicht ausmachen und der Rest ist dann einfach sehr, sehr kleine Gewichte. Könnte man jetzt sagen, im Nasdaq wäre es ja eigentlich auch so, nur sind dort gerade die Zugpferde leider die Größten.
Sieben, die werden immer größer,
das
oder?
Das ist dann schwierig, weil man muss auch short gehen können, also eher in liquideren Titeln, weil dort ist das Risiko dann schon höher, oder? Dass es auch aus rein technischen Gründen mal 10-20% hochgeht und dann wird ja die Position eigentlich größer. Und da muss man das Risiko dann schon kontrollieren.
Short, Sie sagen Short gehen. Es gibt ja 2 Varianten. Ich habe gesehen, in dem Fondsprospekt, Sie können auch Derivative einsetzen. Setzen Sie auch Derivative in Ihrem Fonds ein oder sind es nur reine physische Positionen, die Short gehen?
Nein, es Short findet über Securities Lending statt. Also die Aktien werden tatsächlich ausgeliehen und verkauft und dann, wenn ein Gewinn entsteht, wieder zurückgekauft und macht und zurückgegeben an den, der sie ausleiht. Typischerweise kommt das aus diesen Indexpools der Großbanken.
Wenn man den Schweizer Markt vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu der Antwort davor und den Schweizer Markt ein bisschen anschaut, Sie sagen schon sehr besonders wegen der Indexzusammensetzung. Was macht den Schweizer Markt noch besonders? Also wenn man investiert in den Schweizer Markt, was muss man vorher wissen?
Ja, wie bei jedem Index, grundsätzlich die Struktur, das ist eben ein Klumpenrisiko in dem Fall und das bringt eigentlich auch die Sektor den Sektor beißt mit sich, eben Pharma, Gesundheit und Finanzen. In der Regel, also jetzt im Schweizer Markt spezifisch, ein defensiver Markt. Und das muss man einfach wissen, oder? Dass, wenn man investiert ist, investiert man eigentlich in zwei, drei Sektoren und auch weniger in Wachstumstiteln, Wachstumsmärkte. Aber die Schweiz hat auch keine Rohstofffirmen, da ist man strukturell untergewichtet. Ja, also man muss eigentlich die Zusammensetzung eines Index verstehen, bevor man investiert, ja, zum Teil kauft.
Sie haben übrigens von Index gesprochen. Frage, gibt es eine Mindestgröße von Marktabisierung, wo Sie die Titel spielen können? Das heißt, müssen Sie ja über 1 Milliarde, 3 oder 5 Milliarden sein. Wie groß ist die Minimumgewichtung, die Sie haben müssen von der Kapitalisierung, dass diese Titel in Ihren Fonds reinkommen?
Die Fondsgröße erlaubt eben, dass ich sehr tief gehen kann, kapitalisieren. Das differenziert mich auch von den meisten Schweizer Aktienfonds. Das wird jetzt vielleicht dann interessanter, wenn die Small Midcaps, wie ich erwarte, eben nachziehen, also die Marktbreite zunimmt im Markt. Zu klein darf es dann auch nicht sein. Also es ist dann weniger die Marktkapitalisierung, sondern das gehandelte Volumen. Also ich denke jetzt beispielsweise an eine Kudelski, also wo einfach momentan der Markt einfach quasi zu ist. Das bringt dann auch nichts, wenn ich 3 Monate kaufen muss, um eine Position aufzubauen, bewege ich dann den Kurs eigentlich selber in beide Richtungen. Das muss dann schon, sagen wir, 100.000 Schweizer Franken Tagesvolumen mindestens vorhanden sein zum Investieren. Da gibt es schon eine Limite. Aber sonst bin ich sehr flexibel.
Was sind denn Ihre Entwicklungsschritte, die Sie planen? Das ist mir da gut, weil ich habe gesehen, Sie machen relativ auch viel für private Leute. Sie erwarten, dass Sie da Mehrwert generieren können für diese privaten Leute und großen Institutionellen. Was ist Ihr Pitch, wenn Sie jetzt gegenüber privaten oder institutionellen Kunden gehen und sagen, was ist der Vorteil, wo Sie haben als Akudos gegenüber Morgan Stanley, Goldman Sachs oder UBS?
Über die Fondsgröße ist es strukturell.
Ich meine, auch, Sie machen ja auch Beratungen und sowas dafür, wie sind für Privatkunden und so. Wenn jetzt ein Privatkunde 10 Millionen hat und sagt, er möchte entweder zu Goldman Sachs gehen, zu UBS oder zu Ihnen, oder? Was ist Ihr Sales Pitch, dass er zu Ihnen kommt? Weil Sie schreiben ja, dass Sie langfristige Erfolgsziele, Vermögensziele und Renditeziele versprechen, oder? Wenn man Ihre Webseite ansieht, oder? Wie geht ein Pitch bei Ihnen vor, dass Sie diese Leute bekommen, anstelle Sie also UBS oder PICTE oder ZKB, dass sie zu Ihnen kommen? Was ist, sind Ihre fünf Hauptargumente?
Es ist sicher der Nischenansatz. Der Schweizer Markt ist sehr speziell. Also die Firmen sind alle eigentlich hier. Also ich habe in meiner ganzen Laufbahn eigentlich Schweizer Aktien gemacht, teilweise noch Deutsch, Österreichisch, auch Französisch, aber der Fokus war eigentlich immer Schweiz. Und dieses Spezialwissen oder die Nähe zu den Unternehmen, die ist besser als, würde ich jetzt sagen, als jetzt bei Grossbanken. Oder Grossbanken fokussieren sich auch eher auf global skalierbare Produkte, haben einen Interessenskonflikt inhärent. Und ich denke, eine Unabhängigkeit ist essentiell. Also in der Kundenberatung wird immer wichtiger. Man sieht, dass die Kunden den Banken nicht mehr vertrauen, im Sinne von, ja, da werden nur Produkte verkauft, die verkauft werden müssen, oder weil eine Verkaufsmannschaft da ist. Da müssen Umsätze generiert werden. Und da denke ich, da hat man als unabhängige Instanz klare Vorteile oder auch Verkaufsargumente.
Was mich noch interessieren würde, Sie haben gesagt, 21 haben Sie die Firma gegründet, da, wie gesagt, von der Großbank gekommen. Was sind so die, wenn Sie jetzt rückblickend die letzten 3-4 Jahre schauen, rückblickend die größten Learnings gewesen, auch von der Firmagründung her? Also was würden Sie heute anders machen?
Ja, ich würde nichts anders machen. Also ich bin generell nicht der Typ, der Sachen in die Vergangenheit schaut, und weil letztlich, man lernt ja aus Fehlern. Und wenn man keine Fehler machen würde, hat man nichts gelernt. Also von daher schaue ich eigentlich nicht zurück. Und Fehler wurden viele gemacht, sicher. Und viele Sachen würde man da vielleicht anders machen. Aber dann weiß man auch nicht, wie es rausgekommen wäre. Also grundsätzlich bin ich zufrieden, wie es jetzt angelaufen ist, wie es jetzt da nach 3-4 Jahren, wo ich stehe. Und ich glaube, das ist ein solides Fundament.
Und die gleiche Frage nach vorne gerichtet. Was wollen Sie die nächsten 3-4 Jahre erreichen?
Ja, der Fonds hat natürlich noch Platz, und ich denke, die Vision wäre dann vielleicht für Akkus auch so einen Boutique Asset Manager aufzubauen, weil es gibt auch andere Ideen, Nischenprodukte, die auch in anderen Märkten funktionieren und die eben von Grossbanken nicht mehr angeboten werden, weil sie zu klein sind. Also man hört jetzt bei UBS, alles unter eine Milliarde ist quasi nicht profitabel oder macht keinen Sinn. Und ich denke, dort gibt's Raum für Produkte, die durchaus Sinn machen, die aber auch nicht in Milliardenfonds sein können. Also die 130-30-Strategie, die ist dann auch mal bei einer halben Milliarde Fondsvolumen, wird die zugemacht, weil dann werde ich ja dann selber auch nicht mehr agil. Mhm. Ja. Und dann ist dann eher die Frage, fügt man weitere Produkte hinzu ins Produktportfolio? Und ich glaube, da gibt es genügend Raum in x Bereichen, das wachsen zu.
Aber Hedgefonds sind nicht zu Ihnen gekommen, sagen, kommen zu Ihnen mit dieser Rendite und heben das ganze Produkt. Haben diese Fragen noch gehabt, dass Hedgefonds zu Ihnen kommen? Wenn man diese Performance anschaut, das Sharpe Ratio drum und dran, dann wäre eigentlich Ihr Produkt ideal für Hedgefonds, dass das gehebelt wird. Diese Fragestellung ist noch nie zu Ihnen gekommen.
Doch, da gibt es tatsächlich einen englischen Hedgefonds, ein sehr grosses Haus, das mich dort auf die Liste genommen hat. Seit eineinhalb Jahren bin ich dort, und ich weiß nicht, was passiert, ob die jetzt einfach schauen und dann momentan zahlen sie direkt nach Empfehlung. Also ich nehme an, die machen dann Fund-of-Fund-Lösungen draus und integrieren ihn dann zu einem späten Zeitpunkt. Das kann passieren, das weiß ich nicht. Aber das ist so, ja.
Einmal Ihr Sharpe Ratio ist einfach überragend, oder? Und ich habe das lange jetzt schon verfolgt, oder? Und ich war begeistert, oder? Und wenn ich die Performance eben verfolgt habe, letzten Jahr, habe ich schon gesagt, das muss man genau mal nachschauen. Wie ist das überhaupt möglich, dass wir so eine Mehrrendite erzielen kann, oder? Weil jeder Fondsmensch, der 1% über dem Index ist, über ein Jahr, der ist schon ein König, oder? Und Sie sind ja mehr als ein König, Sie sind ja mehr als ein Kaiser, oder? Ein Imperator, oder? Und des Schweizer Finanzmarktes. Und ich finde es einfach begeisternd, was Sie da hingekriegt haben.
Ja, vielen Dank. Man hat schon rausgehört, Frau Spahr ist ein Riesenfan von Ihnen. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, die jeder Gast gestellt bekommt. Sie dürfen gerne auch selber entscheiden, ob Sie antworten möchten oder wie Sie antworten. Aber wenn wir schon so einen Profi hier im Haus haben, wie sind Sie denn ganz privat selbst investiert?
Ja, in Defonds ist selbstverständlich ein großer Anteil meines persönlichen Investments. Aktien mag ich auch weltweit. Also ich bin halber Koreaner, ich mag koreanische Aktien, war ein sehr guter Markt letztes Jahr mit Hynix, Samsung. Genau, oder auch der ganze Beauty-Bereich in Korea finde ich super spannend. Auch Asien insgesamt jetzt, also auch chinesische Aktien schaue ich mir schon an und füge das, sagen wir so, zum Satellitenportfolio des Fonds zu.
Herzlichen Dank für das sympathische Interview. Das war Herr Götschmann von Arcudos. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.